Ja, schönen guten Morgen noch einmal von meiner Seite. Ich freue mich heute mit unserer Miniserie Corona und Christsein, wo wir am letzten Sonntag angefangen haben, weiterzufahren. Nachdem wir am letzten Sonntag ganz allgemein auf das Thema geschaut haben, und wenn du das verpasst hast, möchte ich dich ermutigen, das nachzuhören, möchten wir heute spezifischer auf das Christsein in dieser Zeit heranschauen. Das Herzstück von unserem Zusammensein ist der Gottesdienst. Genau wie wir uns heute am Morgen treffen. Genau der Gottesdienst ist im letzten Jahr, wenn wir zurückschauen, immer wieder eingeschränkt worden. Vor einem Jahr haben wir uns gar nicht mehr treffen dürfen. Dann hat es Personenanzahlbeschränkungen gegeben, dann hat es ein Singverbot gegeben und so weiter und so fort. Vielleicht ist euch das ähnlich gegangen, aber ich habe mich in dieser Zeit immer gefragt, nach all diesen Einschränkungen, ja, was macht denn ein Gottesdienst aus? Was gehört denn alles zu einem Gottesdienst, wenn man gewisse Sachen plötzlich nicht mehr machen kann? Und wir gehen jetzt wieder auf Lockerungen zu und ich freue mich extrem. Wir dürfen gleich auch wieder mehr Leute sein. Aber auch da stellt sich die Frage, wie wollen wir jetzt den Gottesdienst der Zukunft gestalten? Und die grosse Frage ist, wie stellt sich eigentlich Gott einen Gottesdienst vor? Wie ist ein Gottesdienst, wo Gott wirklich gefällt? Und das Thema heisst der zukünftige Gottesdienst. Und ich möchte gerne zum Anfang beten. Jesus, ich danke dir, dass wir hier versammelt sein miteinander. Und es tut so gut, mit der Familie einfach vor dir zu sein, vor unserem Vater. Ich danke, dass du jetzt im Moment mit deiner Gegenwart da bist, in diesem Raum inne. Und uns mit dir selber beehrst. Und Jesus, wir sind so klein im Vergleich zu dir. Und obwohl wir so klein sind, so wertgeachtet. So geliebt, so beschenkt. Und zwar jeden Einzelnen. Danke vielmals. Amen. Ja, ich habe euch heute am Morgen etwas mitgebracht. Ein Ananas. Ich sehe, wenn ich in eure Augen schaue, dass die so dermassen im Moment glänzen vor Begeisterung, dass ihr am liebsten aufspringen und sagen, juhui, ein Ananas. Wenn ihr im 16. Jahrhundert gelebt hättet, wäre der Begeisterungssturm das Mindeste gewesen. Weil damals war Ananas der letzte Schrei gewesen. Die Ananas ist vom Kolumbus mitgenommen worden nach Europa. Und jetzt kann man sich mal vorstellen, wenn man als Europäer das erste Mal das sehen würde. Man denkt sich einfach mal, wow, das ist wunderschön. Ich finde, das ist die schönste Frucht, die es gibt. Und dann hat man es probiert. Und dann der einzigartige Geschmack von Süße und von auch ein bisschen säuerlich, das war ein unvorstellbarer Genuss gewesen. Und immer noch. Und so war es tatsächlich so gewesen, dass sich die ersten Leute um die Frucht gerissen haben. Kann man sich nicht vorstellen. Wo die Frucht nach Europa kam, ist jeder König, jede Führende hat so eine Frucht gebraucht. Und so ist auch der Preis sehr hoch auf. Für einen Ananas hat man damals bis 8'000 gezahlt. Das war damals natürlich noch viel mehr Geld gewesen, als es heute gewesen ist. Es hat, das ist kein Witz, sogar einen Ananas Mietservice gegeben. Also du konntest die Ananas mieten und hast sie einfach Freitag haben, hast sie bei dir haben, hast sie auch zeigen und dann hast sie wieder zurückgegeben. Die Ananas war so ein dermassen grosses Prestigeobjekt, dass der Architekt Christopher Wren auf der Paul Cathedral, St. Paul Cathedral in London, auf die Kirche rauf, nicht ein Kreuz gemacht hat, sondern ein Ananas. Und zwar ein goldige Ananas. Ja, und wie es so ist, das Prestige von der Ananas hat leider nicht so lange hergehabt, weil nach ein paar Jahrzehnten hat man angefangen, die Ananas zu industrialisieren, auch in Europa. Das hat bedeutet, dass es mehr Ananässer gegeben hat und der Preis dementsprechend auch gefallen ist. Schlussendlich sind wir heute am Punkt angelangt, wo man häufig nicht mehr das Original vorzieht, sondern Dosen-Ananas. Und ja, man muss natürlich schon sagen, unter uns gesagt, es sieht schon nicht so schön aus, oder? Und wenn man es probiert, es schmeckt auch nicht wirklich so gut und es hat sicher auch weniger Vitamine drin. Es nährt irgendwie, aber im Vergleich zum Original mag es niemals herkommen. Beim Vorbereiten ist mir es ein bisschen so gegangen, dass ich mich gefragt habe, ist mit dem Gottesdienst nicht genau gleich? Wir feiern doch, und ich meine jetzt mehr als Christenheit im Allgemeinen, wir feiern doch Sonntag für Sonntag Gottesdienst. Und teilweise fast schon in einem industriellen Akkord. Wir haben uns gewöhnt, so ist der Ablauf, so ist der Inhalt. Und ja, es nährt irgendwie. Aber ich möchte an dieser Stelle fragen, schmeckt es auch wirklich? Die Pandemie hat zusätzlich dazu geführt, dass unsere Gottesdienste, ich würde mal sagen, ein bisschen verloren haben. Also plötzlich hat es Video-Gottesdienst gegeben. Und das ist ja aufregend, wenn plötzlich der Pastor und die Leute, die man kennt, auf YouTube rumflimmern. Aber nur Video-Gottesdienst. Und dann kein Singen mehr im Gottesdienst. Und dann hast du plötzlich ganz vieles, was du irgendwie gemerkt hast, das ist irgendwie nicht mehr so das, oder? Und an dieser Stelle ist die Frage, wie hat sich Gott eigentlich den Gottesdienst vorgestellt? Wie ist ein Gottesdienst, der wirklich Gott gefällt? Und ich habe einen Text gefunden, der uns einen Blick schenkt in den himmlischen Gottesdienst hinein. Und zwar zeigt uns die Bibel durch den Apostel Johannes, wo, ich sage jetzt einmal, von den Römern ruhig gesetzt worden ist, in der Verbannung auf der Insel Patmos. Und der Johannes bekommt in dieser Stille, obwohl er ruhig gestellt worden hat, sollen werden, erst recht ein Sprachrohr über von Gott. Und Gott offenbart ihm, was in Zukunft wird kommen. Und in Offenbarung 7 bekommt er einen Blick über in den himmlischen Gottesdienst. Und dort lesen wir Folgendes. Offenbarung 7, Vers 9. Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte. Aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen, und riefen mit großer Stimme: Das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und bei dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und um die vier Wesen und fielen nieder vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: Amen. Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, wenn wir uns so in den Apostel Johannes versetzen, wie er so die grosse Schar sieht, wie sie vor dem Thron Gottes stehen, dann möchte man ganz innerlich doch auch dort sein. Und wisst ihr was? Wenn wir in einer Beziehung mit Jesus Christus sind, werden wir eines Tages mit dieser grossen Schar vor dem Thron Gottes anbeten. Die Offenbarung ist das letzte Buch der Bibel und sie tut die Gemeinde auf die Endzeit vorbereiten, vor allem auch auf die letzten Wehen, die werden kommen, die wir im letzten Gottesdienst miteinander angeschaut haben. Und da ist von Krieg die Rede, da ist von Hungersnot die Rede, von Seuchen. Und manchmal, wenn man das liest, da wird es einfach schwer ums Herzen. Und darum macht das Buch etwas Spannendes. Zumitzt in diesen Gerichten öffnet es immer wieder mal den Himmel. Kommt wieder Gericht anzeigen, Himmel geöffnet. Also wie immer wieder, ich sage mal, in diesen Gerichten öffnet es den Blick zum Himmel und sagt, hey, schaut, auch wenn es schwer ist, das da ist euer Ziel. Und auch wenn es schwer ist, das da ist euer Ziel. Und zum einen haben wir da eine grosse Ermutigung und das Buch will uns als Gemeinde ermutigen. Und gleichzeitig glaube ich, dass wir mit dem Blick in den Himmel und in den himmlischen Gottesdienst auch für uns herausnehmen können, wie Gott eigentlich den Gottesdienst gedacht hat und wie der Gottesdienst ist, wo ihm gefällt. Und darum möchte ich aufgrund von dem Text Merkmal ableiten vom Gottesdienst der Zukunft. Der erste Punkt, den wir hier sehen, Vers 9, dort steht, danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte. Der Johannes sieht im Himmel oben ganz, ganz viele Menschen versammelt. Es ist eine grosse Schar, die niemand zählen kann. Und alle sind versammelt um den Thron Gottes. Eine riesengroße Schar von Menschen hat sich eingefunden. Eine riesengroße Schar. Und das erste Charakteristikum, das wir sehen, wo wir vielleicht jetzt nicht gerade so wortwörtlich im Text findet, aber der Gottesdienst, der Gott gefällt, ist liebhaftig. Liebhaftig. Neben dem Umstand, dass es einfach einmal mega schön ist, mit so einer grossen Menschenmenge vor dem Thron Gottes zu stehen, zeigt uns der Umstand, dass Menschen miteinander versammelt sind vor dem Thron Gottes, etwas Simples auf. Der Gottesdienst der Zukunft ist ein liebhaftiger Gottesdienst, ein sogenannter Präsenzgottesdienst. Das bedeutet, wenn wir in den himmlischen Wohnungen sind, wird nicht jeder von seiner Wohnung aus den Gottesdienst mitverfolgen, medial, digital, sondern wir werden im Himmel zusammenkommen. Liebhaftig als eine Schar, um zusammen Gott anzubeten. Während der Pandemie haben viele Gemeinden digitale Gottesdienste gemacht und wir auch. Und das ist das erste Mal eine super Sache. Wir konnten von daheim aus den Gottesdienst mitverfolgen, wir konnten weiter vom Wort Gottes hören und wir konnten wachsen. Digitale Gottesdienste sind eine gute Überbrückung. Aber sie dürfen nicht zur Norm werden. Wieso ist das so? Wesentliche Elemente von einem Gottesdienst lassen sich nicht digitalisieren. Ja, eine Predigt, eine Lehre lässt sich gut digitalisieren. Aber gemeinsamer Gesang lässt sich nicht wirklich digitalisieren. Gemeinsames Gebet lässt sich nicht wirklich digitalisieren. Gelebte Gemeinschaft miteinander lässt sich überhaupt nicht digitalisieren. Abendmahl und Taufe lässt sich überhaupt nicht digitalisieren. Und etwas ganz Entscheidendes. Fülle vom Heiligen Geist, die sich während dem Gottesdienst in diesem Raum sammelt, lässt sich nicht digitalisieren. Und das ist ein grosses Geheimnis. Menschen, die in einer Beziehung sind mit Gott, haben den Heiligen Geist in sich. Und wenn Menschen, die jeden Heiligen Geist in sich haben, zusammenkommen, dann gibt es eine besondere Fülle vom Heiligen Geist an dem Ort. Jesus drückt das so aus in Matthäus 18, Vers 20. Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Nicht einfach, er ist da, sondern er ist zmitzt drin. Das meint eine besondere Präsenz. Und der Paulus drückt es in Epheser 1, Vers 23 mit folgenden Worten aus. Gott lebt in der Gemeinde mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Heute am Morgen, wenn wir zusammen sind und unser Heiliger Geist sich miteinander verbindet, haben wir eine besondere Fülle. Und diese Fülle lässt sich nicht digitalisieren. Und von dem her, ein digitaler Gottesdienst ist eine gute Überbrückung. Aber es bleibt eine Überbrückung. Und wenn wir beim digitalen Gottesdienst stehen bleiben, dann schneiden wir uns selber über kurz oder lang einen wichtigen Segensstrom Gottes in unserem Leben einfach ab. Und das wäre schade. Es ist ein Unterschied, ob du ein Video von mir schaust. Und im Moment, wenn ich das schaue, dann kommt bei mir so richtig das Fernweh vor. Es ist ein Unterschied, ob du ein Video von einem Meer schaust oder ob du selber am Meer bist. Wenn du siehst, das Wasser rauschen, wenn du den Wind spürst und wenn du ins Meer eintauchst. Es ist ein Unterschied, ob du einen Gottesdienst einfach per Video verfolgst oder ob du in die Fülle von Gott am Sonntag am Morgen eintauchst und dich von dem Strom von Gott treiben lässt. Problematisch ist, wir leben im Moment in einer Zeit der Individualisierung. Das ist etwas, was wir feststellen bei uns im Westen. Das heisst, wir haben einen Hang, einfach einmal als Gesellschaft im Allgemeinen, vom Gemeinschaftswohl mehr zum Eigenwohl. Und in Bezug auf die Spiritualität bedeutet das nicht mehr die Gemeinde und Jesus, sondern ich und Jesus. Ich und Jesus. Und das ist zum einen mal gut, weil Jesus ist für jeden individuell am Kreuz gestorben. Aber es bleibt nicht dabei stehen. Ich begegne immer wieder Menschen, die sagen, ja, ich bin Christ und ich und Jesus. Ich brauche darum keine Gemeinde. Aber wenn wir wirklich ernst nehmen, was die Bibel über Gemeinde sagt, dann ist das Denken komisch, weil die Bibel sagt, Gemeinde ist der Körper und Jesus ist das Haupt. Das bedeutet, wenn wir zu Jesus Christus kommen, sind wir automatisch Teil von dem Körper. Wir sind Teil von der weltweiten Gemeinde. Und diese Gemeinde manifestiert sich lokal als Ortsgemeinde. Wenn wir in der Bibel schauen, da sind ganz viele Briefe geschrieben. Und das heisst nicht an die universelle Gemeinde. An die universelle Gemeinde, sondern es heisst an die Gemeinde in Rom. An die Gemeinde in Kolossä. An die Gemeinde in Thessaloniki. In Korinth und so weiter. Die meisten Briefe in der Bibel sind an Ortsgemeinden geschrieben. Weil sich der Leib von Jesus Christus lokal manifestiert. Und darum ist der Satz eigentlich so, ja, ich bin Christ, aber ich brauche keine Gemeinde. Wie wenn wir zu unserem Partner würden sagen, du bist mein Partner, dein Kopf lenkt mir, den Körper brauche ich nicht. Versteht ihr das? Das ist völlig absurd. Und das bewegt mich so in unserem Text. Der Gottesdienst von der Zukunft ist ein gemeinschaftlicher Gottesdienst mit einer Zahl, die man nicht zählen kann. Wo man nicht mehr zählen kann. Und wenn du zu Jesus gehörst, bist du Teil davon. Du bist nicht im Himmel da oben alleine, sondern du bist im Himmel mit allen versammelt von Gott. Und darum heisst es in unserem Text in Vers 8, das Heil ist bei unserem Gott. Die Menge redet miteinander bei unserem Gott, nicht bei meinem Gott, sondern bei unserem Gott. Genau wie es nicht heisst, mein Vater im Himmel, sondern immer unser Vater im Himmel. Und dann heisst es im Vers 10, und sie riefen mit grosser Stimme. Alle miteinander haben zusammen mit einer Stimme Gott anbetet. Es ist ein Miteinander. Es ist ein liebhaftiger Gottesdienst. Mit dem liebhaftig haben wir noch einen anderen kleinen Aspekt, den wir hier innen haben. Und zwar, um das darzustellen, sind wir Menschen nicht nur lieb, sondern wir sind gemäss dem biblischen Menschenbild immer auch Körper, Seele und Geist. Also Körper, Seele und Geist. Ich bin mir durchaus bewusst, dass wir bei uns im Westen eine Tendenz haben, um ein bisschen verkopft zu sein. Auch von der Philosophie sind wir stark, von der griechischen Philosophie auch geprägt. Wir sind ein bisschen verkopft. Und ich persönlich, ich zähle mich da total dazu. Aber ein liebhafter Gottesdienst ist eine Einladung, nicht nur mit dem Kopf dabei zu sein. Ich hocke da und okay, das ist schön, vielleicht machst du ein paar Notizen, es bleibt alles im Kopf und du gehst raus und am nächsten Sonntag füllst du wieder den Kopf. Wir sollen Gott mit unserem Verstand lieben, das ist ein Gebot von Jesus. Aber der liebhafte Gottesdienst ist auch eine Einladung, am Sonntagmorgen Gott mit unserer Seele zu begegnen. Mit unseren Emotionen und mit unseren Gefühlen. Aber auch mit unserem Körper. Wenn wir schauen, wie der Gottesdienst ist, fällt uns da auf, Vers 9, sie sind alle zusammen gestanden. Vers 9 weiter. Und sie hatten Palmzweige in ihren Händen gehabt. Also ich stelle mir vor, die haben so Palmwedel geschwungen und so, die sind gestanden. Da war der Körper involviert gewesen. Und da haben wir noch Vers 10. Und sie rufen mit grosser Stimme, das Heil ist bei unserem Gott. Also der Gottesdienst von der Zukunft ist nicht ein intellektuell verkopfter Gottesdienst. Sondern es ist ein ganzheitlicher Gottesdienst, wo der Kopf voll dabei ist, wo die Emotionen dabei sind, wo aber auch der Körper dabei ist. Ganzheitlich sind die Menschen am Arbeiten. Es ist ein liebhaftiger Gottesdienst. Und ich persönlich, ich bin ein typischer Schweizer. Wenn du mal in Afrika in einem Gottesdienst bist und du kommst zurück, dann denkst du, okay, das ist definitiv weniger freudig als dort. Weil wir sind einfach nicht so körperlich in der Tendenz. Ich habe mir selber gesagt, und das ist auch eine Einladung an uns, der Text. Vielleicht ist es bei dir dran, dass du deinen Emotionen mehr Raum schenkst im Gottesdienst. Vielleicht ist es aber auch dran, dass du aus der Komfortzone rausgehst, was denken denn die anderen, wenn ich aufstehe. Und einfach sagst, und ich stehe jetzt einfach vor meinem Gott. Es ist eine Einladung, in die Ganzheitlichkeit mit Gott zu kommen. Und auch da, wir finden in der Bibel ganz viele Aufforderungen in den Psalmen von Gott zu tanzen. Bei uns in der Schweiz wird häufig nicht einmal an der Hochzeit getanzt. Für die Juden ist der Tanz ein selbstverständlicher Ausdruck vom Gottesdienst. Die haben miteinander tanzen, die haben Reigen miteinander gemacht. Wer in Israel ist und der hat mal ein paar Witze erlebt auf der Straße, das sind alle miteinander am Tanzen. Und versteht ihr, ich bin nicht der jetzt wieder Vortänzer sein und ich bin selber ein bisschen gehemmt und scheu. Aber vielleicht kannst du einfach mal allein, wenn du Lobpreis hast, mal versuchen, von Gott dich zu bewegen. Irgendwie aus dieser Komfortzone raus. Es ist so etwas Ganzheitliches, das Gott uns schenkt. Und natürlich ist es auch wichtig, dass wir aufeinander Rücksicht nehmen, nicht dass nachher die Leute völlig vor den Kopf gestoßen sind. Aber ich denke, wir spüren ein bisschen, wo der Text uns möchte einladen dazu. Der zweite Punkt, den wir sehen, es ist ein universaler Gottesdienst. Ich lese weiter, und zwar ab Vers 9. Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte. Und dann heißt es da weiter, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Wow! Wir werden miteinander vor dem Thron Gottes nicht einfach als Schweizer stehen, sondern aus allen Nationen, aus allen Winkeln der Erde. Und wenn wir da sehen, wir haben da eine Vervierfachung. Es heisst da Nation, Stämme, Völker und Sprachen. Das ist ein Stilmittel. Im biblischen Denken ist Zahl 4 Zahl der Erde. Es gibt 4 Himmelsrichtige. Mit anderen Worten drückt der Text da aus und es werden Menschen aus allen Himmelsrichtungen zusammen sein. Aus jedem verborgenen Winkel, aus dem hintersten Amazonas, aus dem hintersten Kaff in der Schweiz, aus der grössten Stadt. Überall werden Menschen verschiedene Farben und Sprachen miteinander vor dem Thron Gottes sein. Und mich begeistert das extrem. Ich weiss nicht, wer von euch schon mal das Privileg hat, in einem anderen Kontinent Gottesdienst zu feiern. Ich habe schon ein paar Mal dürfen und ich habe noch so eine Erinnerung. Ich war irgendwo in einem Slum und ich habe wirklich, das ist alles Landessprache, ich habe kein Wort verstanden. Außer ein Wort immer wieder. Jesu, Jesu, Jesu. Und in dem Moment hat mich das so berührt. Ich habe gewusst, ich verstehe zwar kein Wort, was sie meinen sonst, aber wir verstehen uns viel, viel tiefer. Wir verstehen uns sogar mehr als meine eigene Verwandtschaft, die teils nicht mit Gott unterwegs ist. Weil wir haben nicht nur das gleiche Interesse, sondern wir haben den gleichen Vater. Und wir gehören zu der gleichen Familie. Und in so einem Gottesdienst spürst du einen Geschmack vom Reich Gottes, der sich anfängt auszubreiten. Weil es ein Vorgeschmack ist auf den zukünftigen Gottesdienst. Und ich möchte allen, die von anderen Nationen kommen, sagen, so gut, dass sie da sind. Vielen, vielen Dank, dass sie mit uns zusammen Gott anbeten. Das ist so eine grosse Freude. Am Ende des Tages gibt es keinen weissen Himmel. Es gibt auch keinen schwarzen Himmel. Es gibt auch keinen gelben Himmel, obwohl der gelbe Himmel sehr gross wäre. Am Ende gibt es nur einen Himmel mit einem Gott und König. Und die einzige Farbe, wo dann entscheidend ist rot. Und zwar aufgrund vom Blut von Jesus Christus. Das Blut, das mich gerettet hat, hat auch dich gerettet. Und das macht uns blutsverwandt. Familie von Gott Vater. Und darum hat übersteigender Nationalstolz und Rassismus wirklich gar nichts verloren in der Gemeinde von Jesus Christus. Weil Jesus Christus sprengt alle Barrieren zwischen den Nationen und zwischen den Farben. Er macht uns alle eins. Der letzte Punkt von dem Gottesdienst, den wir noch sehen, der Gottesdienst ist Jesus-zentriert. Wir lesen da in Vers 9 Folgendes. Da standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen, und riefen mit großer Stimme, das Heil, das meint die Erlösung, ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und bei dem Lamm. Die Menschen, die da beschrieben werden, die stehen nicht einfach unkoordiniert umeinander, sondern die sind alle auf ein Zentrum ausgerichtet. Und was ist das Zentrum? Das Zentrum ist der Thron von Gott. Es wird Gott auf dem Thron und das Lamm beschrieben. Also Gott Vater und das Lamm Jesus Christus. Und an dieser Stelle, wenn man die Offenbarung liest, kommt das Lamm immer wieder vor. Und du fragst dich, wieso Lamm? Wieso wird Jesus als Lamm bezeichnet? In der damaligen religiösen Umwelt war es normal, dass man Gott, den damaligen Gott, den man hatte, mit einem Tier vergleicht. Also so hat es ganz viele Leuenabbilder von irgendwelchen römischen Göttern. Bären hat es gegeben und es hat Wölfe gegeben. Aber ein Lamm. Also ein Lamm. Also ein Schaf nimmst du schon nicht. Weil ein Schaf ist einfach nicht so ein Tier, wo du deinen Gott identifizieren damit. Und ein Lamm ist schwach. Ein Lamm hat als unterwürfig gegolten. Und Christen vergleichen ihre Gott mit einem Lamm. Das ist eigentlich komisch, oder? Und was mich so berührt, das Lamm, das da vorkommt, wo beim Thron ist, beim Vater, steht für ein Opfertier. Mit anderen Worten, im Zentrum des christlichen Gottesdienstes steht das stellvertretende Opfer von Jesus Christus. Im Zentrum des Gottesdienstes steht Jesus Christus, der Gekreuzigte. Und er ist in Form von dem Lamm immer wieder in der Offenbarung präsent. Und ich kann wirklich von meinem Herz sagen, das ist der entscheidende Punkt von dem Gottesdienst. Das ist der alles entscheidende Punkt. Es steht nicht Jesus als der weise moralische Lehrer im Zentrum. Obwohl Jesus ganz weise Lehrer hatte und im Humanismus das ganz zentral ist. Es steht auch nicht Jesus als der Wundertäter im Zentrum, obwohl er heute noch Wunder macht. Es steht auch nicht Jesus als für soziale Gerechtigkeit kämpfende und Umweltschützer, wie es heute in vielen Kirchen erklärt wird, im Zentrum. Sondern Jesus, der Gekreuzigte, der stellvertretend für unsere Sünden Sterbende, ist im Zentrum des Zukunftsgottesdienstes. Vielleicht habt ihr euch schon gefragt, wieso predige ich immer über das Kreuz? Also manchmal ist das Altes Testament, oder? Und das ist eine Jona-Geschichte. Und plötzlich sind wir wieder beim gekreuzigten Jesus Christus. Du denkst so, aber da kommt ja vielleicht gar nicht vor dort drin. Und ich kann euch da offenbaren, ich mache das bewusst. Und zwar fast jeder predigt. Weil das Zentrum des christlichen Gottesdienst das Lamm ist. Jesus Christus, der Gekreuzigte. Und darum sagt der Paulus in 1. Korinther 2, Vers 2, denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts anderes zu wissen als Christus, den Gekreuzigten. Warum ist die Tatsache so wichtig? Und wir finden die Antwort in unserem Text. Wir lesen nämlich in Vers 9, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und Palmzweigen in ihren Händen. Unser Text nennt uns zwei Gründe. Im Vers 9. Und ich muss da mich wieder orientieren. So, jetzt. Der erste Grund ist, warum es so wichtig ist, dass im Zentrum der Gekreuzigte ist, ist die Leute, die da vor dem Kreuz vor dem Thron stehen, haben weisse Kleider an. Und weisse Kleider sind in der Bibel ein Symbol für Reinheit und für Heiligkeit. Und jetzt kann man sich denken, wow, das sind so die wahren religiösen Leute, die da vor dem Thron sind. Die haben sich in ihrem Leben richtig angestrengt, dass sie rein bleiben und heilig sind. Aber der entscheidende Punkt ist, die Leute haben sich gar nicht im Besonderen angestrengt und im Besonderen erreicht, sage ich jetzt einmal, dass sie die Heiligkeit erlangen. Weil die Leute schauen alle nicht auf sich selber, ich kann, ich muss, sondern sie sind alle auf stellvertretenden Opfer von Jesus Christus ausgerichtet. Das sind also nicht Leute, die sich die Heiligkeit verdient haben, sondern die Leute, die auf den schauen, wo heilig gelebt hat, für sie und ihre Unreinheit am Kreuz gestorben ist und ihnen die Heiligkeit wie mit einem weissen, wunderbaren Gewand schenkt. Sie schauen auf den, der ihren Schmutz aus ihrem Leben weggenommen hat. Jesus Christus. Und wo Johannes der Täufer Jesus Christus das erste Mal sieht, sagt er zu seinen Jüngern: Das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegträgt. Der endzeitliche Gottesdienst ist auf den ausgerichtet, der die Sünde wegträgt. Und darum haben die Menschen ein weisses Gewand. Und wenn du auf Jesus vertraust, bist du mit einem weissen Gewand überzogen, weil er deine Sünde weggedreht hat und sein äußerstes Meer geworfen hat. Darum ist das Lamm im Zentrum so wichtig. Aber es gibt noch einen anderen Grund. Und zwar heisst es weiter, sie haben Palmzweige in der Hand. Palmzweige sind in der damaligen Zeit ein Symbol für Sieg. Wo Jesus Christus in Jerusalem eingeritten ist, haben alle Palmwedel gehabt, weil sie damit ausgedrückt haben, jetzt kommt der Messias und der wird jetzt die Römer besiegen. Im damaligen griechischen Sport haben Sportler, die den ersten Platz gewonnen haben, einen Palmwedel in der Hand gehabt. Also Palmwedel sind ein Symbol vom Sieg. Die grosse Frage ist jetzt, wieso hat jetzt nicht das Lamm einen Palmwedel in der Hand? Die Menge hat Palmwedel in der Hand. Wieso? Weil die Menge mehr Gläubige durch Jesus Christus den Sieg haben. Durch Jesus Christus haben wir Sieg über den Tod. Und wir werden mal nicht sterben, sondern ewig leben. Aber durch Jesus Christus, den Überwinder, das Lamm, haben wir auch schon jetzt Sieg in unseren Lebzeiten über sündige Gewohnheiten in unserem Leben. Über Ketten, die uns binden. Im Namen Jesus Christus können wir die Ketten sprengen, weil in ihm der Sieg liegt. Das ist manchmal ein Prozess, aber die Autorität und der Sieg, der steht uns zu, wenn wir auf Jesus Christus schauen. Und das begeistert mich so fest. Das Zentrum vom Gottesdienst ist darum nicht der weise Lehrer Jesus. Es ist auch nicht der für soziale Gerechtigkeit kämpfende Jesus, obwohl das alles ganz wichtig ist, sondern es ist Jesus, der Gekreuzigte, der uns den Sieg schenkt. 1. Korinther 1, Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber ist es eine Gotteskraft. Was ist jetzt die Reaktion ganz zum Schluss von den Vierenden auf das, was Jesus gemacht hat? Und wir lesen es im letzten Teil, Vers 11. Und alle Engel standen rings um den Thron und die Ältesten, das sind Repräsentanten von der Gemeinde, und die vier Wesen, man geht davon aus, das sind Engel, und fielen nieder vor dem Thron und ihr Angesicht und beteten Gott an und sprach: Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die natürliche Reaktion auf das, was Jesus gemacht hat, ist Anbetung. Und wir haben eine siebenfache Anbetung gehabt. Das heisst, vor dem Thron Gottes herrscht die vollkommene Anbetung. Und wir dürfen eigentlich in die Anbetung einstimmen. Vielleicht noch der Punkt mit Anbetung. Anbetung war für mich lange Zeit etwas Schwieriges gewesen. Weil du kommst zusammen, du stehst vor Gott und zeigst ihm, wie gut er ist. Du bist so gut, du bist so heilig und so. Und manchmal hat es auch ein bisschen den Touch, wenn man ganz kritisch ist, fragt man sich, also ich möchte es ganz bewusst sagen, ist es nicht auch ein bisschen narzisstisch? Also Gott will, dass wir ihm den ganzen Tag sagen, wie gut und wie schön und wie heilig er ist. Ist es nicht einfach ein bisschen komisch? Bis ich etwas realisiert habe. Gott ist schon völlig vollkommen. Und mit unserer Anbetung können wir der Vollkommenheit von Gott nicht mehr hinzufügen. Egal, ob du anbetet hast oder nicht, es ändert nichts an der Vollkommenheit Gottes. Es ändert nichts an Gott, aber es ändert etwas an dir. Ich kenne junge Buben, die sind ganz fest Fan von einem Fußballidol. Und die kaufen sich Poster und Bildchen und die bewegen sich mit der Zeit wie er, weil sie so fest auf das Idol schauen. Je mehr wir in der Anbetung auf Jesus Christus schauen, je mehr werden wir zu Jesus Christus. Jesus ähnlich. Und das ist die Verwandlung, die in der Gemeinde geschieht. Das heisst, Anbetung ist nicht einfach für Gott da, dass Gott jetzt noch vollkommener wird. Er freut sich mega. Aber Anbetung ist spannenderweise auch für uns da, damit wir innerlich verändert werden. 2. Korinther 3, Vers 18. Dort heisst es, durchs Schauen auf Jesus Christus werden wir selber verändert von einer Herrlichkeit in die nächste. Und darum möchte ich euch mega ermutigen zum Anbeten. Anbetung am Gottesdienst ist nicht einfach ein Einstimmen auf Predigt. Anbeten vor dem Gottesdienst ist nicht einfach ein Warmwerden, weil es nachher losgeht. Sondern Anbetung ist Gottesdienst. Ist Gottesdienst. Und darum sehen wir im Gottesdienst von der Zukunft einen grossen Fokus auf Anbetung, einen grossen Fokus auf Gebet. Es ist nicht einfach ein Einstimmen oder das machen wir noch, sondern es ist Gottesdienst. Und dazu möchte ich euch mega ermutigen und einladen. Amen. Jesus, ich danke dir, dass du unser Zentrum bist. Und ich bitte dich, Jesus Christus, dass du uns offene Herzensaugen schenkst für dich. Dass wir uns nicht anstrengen und abrackern müssen, um gute Christen zu sein. Sondern Christ sein bedeutet, auf Jesus schauen und so automatisch verändert werden. Und zwar von einer Herrlichkeit in die nächste. Das ist Freiheit, Herr. Führ uns in die Freiheit hinein. Amen.